Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebracht Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ganz kleinen Moment, Frau Kollegin Henning-Pla, die Jungs und Mädels müssen hier noch. Auch bei der CDU-CSU-Fraktion bitte die weitere Beratung möglich machen. Wahrscheinlich beglückwünschen Sie sich, dass der Eilantrag von Herrn Heidmann gescheitert ist. Ich öffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Katrin Helling-Pla, FDP-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Während der Corona-Zeit war es unter den demokratischen Fraktionen hier im Haus gemeinsames Ziel, unser Land bestmöglich durch die Pandemie zu navigieren. Eine Aufgabe, der sich jedes Mitglied dieses Hauses und der Landesparlamente hätte annehmen sollen. Einige Mandatsträger ließen sich in dieser Zeit allerdings von anderen Motiven leiten. Statt sich für das Wohlergehen unseres Landes einzusetzen, verfolgten sie Eigeninteressen und missbrauchten ihre Einflussmöglichkeiten, um sich mit der Vermittlung von Geschäften, dem Verkauf von Schutzmasken an staatliche Stellen die Taschen zu füllen. Zu ihnen zählte auch ein Mitglied dieses Hauses. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Verhalten weniger Abgeordneter war nicht nur höchst unmoralisch, sondern es untergrub zudem die Integrität unserer demokratischen Institutionen. Zeitungen titelten "Schnelles Geld mit der Maskennot", "Maskenaffäre ist beispielhaft für das Politikverständnis von CDU und CSU" oder "Maskenaffäre beschädigt ohnehin geringes Vertrauen in Parteien und Politik". Schlagzeilen, die dem Ansehen unserer Parlamente schaden. In einer Zeit, in der Millionen Bürger um ihre wirtschaftliche Zukunft bangten, erhielten allein ein CSU-Bundestagsabgeordneter und ein CSU-Landtagsabgeordneter rund 10 Millionen Euro für die Vermittlung von Maskengeschäften, ohne zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Im Sommer 2022 fällte der Bundesgerichtshof eine Entscheidung, die das Kapitel rechtlich abschloss. Das Verhalten war demnach nicht nach den vorhandenen strafrechtlichen Vorschriften zu ahnden, weil der Tatbestand der Bestechlichkeit nur dann erfüllt ist, wenn Abgeordnete bei der Wahrnehmung ihres Mandats entgeltliche Drittinteressen vertreten. Demzufolge ist bisher lediglich das Handeln im Rahmen der parlamentarischen Tätigkeiten, also vor allen Dingen im Plenum, wie etwa theoretisch das sich bezahlen lassen für ein Abstimmverhalten, strafbar. Aktivitäten außerhalb der parlamentarischen Arbeit, bei denen ein Mandatsträger gegen Provision seine durch das Mandat erworbenen Kontakte und Beziehungen nutzt, sind nicht erfasst. Dass die Beschuldigten straffrei davonkamen, dürfte auch bei den Richtern des Bundesgerichtshofs Zähneknirschen ausgelöst haben. In ihrer Entscheidung betonten sie ausdrücklich, dass es in der Verantwortung des Gesetzgebers liegt, mögliche Strafbarkeitslücken zu schließen. Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir dieser Aufgabe nachkommen. Mit der Einführung des neuen Paragraphen 108f StGB werden Handlungen, wie sie bei den Maskendeals vorkamen, künftig unter Strafe gestellt. Abgeordnete des Deutschen Bundestags, der Landesparlamente und des Europaparlaments, die künftig ihre Position und das ihnen entgegengebrachte Vertrauen ausnutzen und die sich obendrein mit hochpreisigen Deals auf Kosten unseres Landes und der Steuerzahler bereichern, haben mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe zu rechnen. Meine Damen und Herren, jedweder Verflechtung von monetären Interessen und Mandat muss Einhalt geboten werden, wenn das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie und ihre Mandatsträger nicht unterlaufen werden soll. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dem Gesetzentwurf heute nicht zuzustimmen. Lassen Sie uns die Strafbarkeitslücke schließen und damit auch das Vertrauen in unsere Demokratie stärken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Helling-Pla. Als nächsten Redner erteile ich dem Kollegen Ansgar Heveling, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, Werte Kolleginnen und Kollegen, ein lebendiger Parlamentarismus fußt auf dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Die repräsentative Demokratie lebt davon, dass die Repräsentierten davon ausgehen können, dass sich die Repräsentanten dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen und nicht ihre klandestinen Sonderinteressen verfolgen. Schon der Anschein einer unzulässigen Interessenwahrnehmung kann dieses Grundvertrauen zerstören und die demokratischen Institutionen von innen aushöhlen. Wir alle haben gerade den Fall des Europaabgeordneten Maximilian Krah vor Augen, dessen Mitarbeiter unter Spionageverdacht festgenommen wurde und in Untersuchungshaft sitzt. Das ist sicher ein krasser Fall, zeigt aber, dass gerade der parlamentarische Bereich natürlich besonders anfällig für Einflussnahmen aller Art ist. Wenn der Versuch der Einflussnahme einer fremden Macht dann noch auf die Abgeordneten einer populistischen Peking-Partei mit Tendenz zum Verkauf deutscher Staatsinteressen trifft, ist der Schaden natürlich besonders groß. Aber auch wenn es nicht staatliche Akteure sind, die auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen wollen, sondern etwa Privatpersonen oder Unternehmen, muss dies unterbunden werden. Um es deutlich zu sagen, wir als Union unterstützen grundsätzlich jeden Versuch, die Instrumentalisierung der Politik durch Partikularinteressen zurückzudrängen. Daher sind wir, das habe ich bereits in der ersten Lesung des heute zur Abstimmung stehenden Gesetzes gesagt, im Ausgangspunkt für die Einführung der Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung. Wir hatten zu diesem Gesetzentwurf dann allerdings ja auch eine öffentliche Anhörung am 13. März, die nach meinem Eindruck sehr gut und sehr konstruktiv ablief und in der deutlich wurde, dass auch die angehörten Sachverständigen den Entwurf im Grundsatz, im Ausgangspunkt begrüßten. Gleichwohl gab es doch eine ganze Reihe von sehr gewichtigen Punkten, die, und das möchte ich betonen, nicht nur von den von der Union benannten Sachverständigen geltend gemacht wurden, sondern darüber hinaus. So halten wir es etwa für angezeigt, im Gesetzentwurf den funktionalen Nexus zwischen Mandat und unzulässiger Interessenwahrnehmung tatbestandlich doch noch klarer zu fassen. Dass die unzulässige Interessenwahrnehmung, wie es im Entwurf heißt, während des Mandats eine Strafbarkeit begründet, ist zumindest missverständlich. Es kann ja nicht darum gehen, dass bestimmte Handlungen, die zeitlich mit dem Mandat zusammenfallen, aber in keinem inhaltlichen Zusammenhang stehen, eine Strafbarkeit begründen. Hier hätten wir uns eine deutlichere Formulierung nicht nur in der Begründung, sondern im Gesetzestext selbst gewünscht, denn die Klarheit einer Norm ist gerade im Strafrecht ja der entscheidende Faktor. Es muss klar sein, was von der Strafbarkeit umfasst ist. Wir hatten außerdem angesprochen, ob die Neuregelung im Strafgesetzbuch auch Anlass für Präzisierungen etwa im Abgeordnetengesetz sein sollte, um die verschiedenen Regelungskonzepte im Strafgesetzbuch und im Abgeordnetengesetz zu harmonisieren. Und darüber hinaus hätte es unseres Erachtens geprüft werden müssen, ob die Pflichten aus dem Parlaments- und Abgeordnetenrecht, die bei Verstoß eine Strafbarkeit begründen, durch entsprechende Verweise im Strafgesetzbuch selbst näher spezifiziert werden sollten. Dies hätte die Rechtssicherheit erhöht und die Handhabbarkeit durch die Gerichte ebenfalls. Nicht zuletzt würde dadurch das Risiko einer Blankettnorm im Strafgesetzbuch vermieden. Auch hier erfordert das Strafrecht eben besondere Präzision und eine besondere Verortung im Strafgesetzbuch selbst. Es waren aber auch noch weitere Fragen in der Sachverständigenanhörung aufgetaucht, die einer näheren Betrachtung gelohnt hätten. Wie sieht es mit kommunalen Mandatsträgern aus? Wie mit der Beteiligung an Gesellschaften? Das alles wären aus unserer Sicht wichtige Fragen gewesen, die einer intensiveren Diskussion, aber auch Entscheidungen bedurft hätten. Wir bedauern sehr, dass wir darüber nicht weiterführend diskutiert haben, und wir bedauern sehr, dass die Strafnorm damit leider etwas unpräzise bleibt. Es wäre sicherlich dazu gekommen, dass der im Grundsatz begrüßenswerte Gesetzentwurf eben besser, um nicht zu sagen richtig geworden wäre. Da diese Diskussion aber ausgeblieben ist, werden wir uns heute enthalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Eveling, nächster Redner ist der Kollege Dr. Johannes Fechner, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! In unserer Demokratie ist entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen haben, dass wir hier im Bundestag für Sie, für die Bürgerinnen und Bürger machen. Und deswegen ist eines ganz klar, wir müssen sicherstellen, dass wir Abgeordnete hier nicht für den eigenen Geldbeutel, sondern für das Allgemeinwohl arbeiten. Und genau diesen Grundsatz, den festigen wir noch stärker strafrechtlich mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn in der Tat gab es leider Skandale von Abgeordneten, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit hier im Bundestag erschüttert haben. In der Aserbaidschan-Affäre haben zwei frühere CDU-Abgeordnete Geld über Briefkastenfirmen erhalten, regelmäßige Zahlungen angenommen und sich im Gegenzug für Aserbaidschan eingesetzt. Bei den Maskendeals haben die früheren Unionsabgeordneten Nüßlein und Sauter hohe Provisionen mit Maskenverkäufen erwirtschaftet. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir alle händeringend nach Masken gesucht haben. Da haben sie die Situation ausgenutzt und überteuert und gegen hohe Provisionen Masken vermittelt. Der frühere Kollege Hauptmann hat eine Spende von einer Maskenfirma angenommen für seinen Kreisverband, hat sich im Gegenzug auch eingesetzt und fast 1 Million Euro Provision erhalten. Der Kollege Amthor hat sich als Türöffner für eine US-Firma war er tätig und hat Gespräche im Wirtschaftsministerium vermitteln können und hat hohe Aktienoptionen bekommen. Noch krasser der Fall aktuell, der Verdacht ist gegen den AfD-Abgeordneten Büstron, dass er 20.000 Euro bekommen hat von einer Person, die dem russischen Regime nahesteht. Es soll auch Tonaufnahmen geben, die das belegen. All das sind beschämende Vorfälle. Hier haben Abgeordnete die Hand aufgehalten, haben nicht fürs Allgemeinwohl gearbeitet. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht nicht. Denn gerade weil wir hier in herausfordernden Zeiten sind, gerade weil wir hier oft schwierige Entscheidungen treffen müssen, muss klar sein, dass wir nicht gegen Geld Drittinteressen hier vertreten. Und deswegen ist ganz klar, wo es Strafbarkeitslücken gibt im Strafgesetzbuch, da müssen wir diese schließen. Und genau das machen wir mit dieser Verschärfung und der Einführung eines neuen Straftatbestandes hier, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was machen wir konkret? Bislang forderte die Rechtsprechung für die Strafbarkeit wegen Abgeordnetenbestechlichkeit, dass die Handlung, für die ein Abgeordneter sich hat bestechen lassen, bei der Wahrnehmung des Mandates erfolgte. Es musste also ein Abgeordneter eine bestimmte Anfrage gestellt, eine bestimmte Rede gehalten oder bestimmte Anträge gestellt haben im Plenum oder in den Ausschüssen. Und das war eine sehr enge Auslegung des Gesetzes, Wortlaut. Und dazu kam es eben, dass insbesondere die Abgeordneten Nüßlein und Sauter nicht bestraft werden konnten, weil sie darlegen konnten und auch das Gericht dem gefolgt ist, dass es sich um eine zulässige Nebentätigkeit gehandelt habe. Und deswegen schaffen wir jetzt eine neue Strafnorm, den § 108f StGB, damit sich zukünftig strafbar macht, wer während des Mandates zur Wahrnehmung von Interessen des Vorteilsgebers oder eines Dritten Handlungen vornimmt und diese sich unzulässig entgegen den Regelungen des Abgeordnetengesetzes bezahlen lässt. Es macht sich also strafbar, wer während des Mandats gegen Bezahlung die Interessen Dritter vertritt, es sei denn, es liegt nach dem Abgeordnetengesetz eine zulässige Nebentätigkeit vor. Und das Merkmal während des Mandates ist dabei keineswegs beschränkt auf Nebentätigkeiten. Es erfasst auch Tätigkeiten, die Mandatsbezug haben. Das haben wir in der Gesetzesbegründung ausdrücklich nochmals klargestellt. Das ist eine weitreichende Verschärfung, die wir heute hier beschließen wollen und werden. Wir schließen eine erhebliche Strafbarkeitslücke, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Parlamentsarbeit hier weiter zu stärken. Das war nach den Unionsskandalen durchaus angeknackst. Ich will nicht verheimlichen, dass wir als SPD-Fraktion uns auch noch weitere Maßnahmen hätten vorstellen können. Wir hätten uns zum Beispiel vorstellen können, das Tatbestandsmerkmal im Auftrag oder auf Weisung, was oft schwierig nachzuweisen ist, zu streichen. Und wir hätten uns auch vorstellen können, die sogenannte Belohnungskorruption, also dass nicht vor einer Tätigkeit des Abgeordneten bezahlt wird, sondern unter Umständen erst nach einem erheblichen späteren Zeitraum, dass auch das als Strafbarkeit nominiert wird. Eins haben wir aber ganz bewusst nicht ins Strafgesetzbuch aufgenommen, nämlich eine Strafbarkeit. Morddrohung gegenüber unseren ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Wir meinen, das ist vertretbar. Es geht in aller Regel bei den Beschlüssen in Ortschaftsräten oder in Gemeinderäten nicht um die ganz großen Summen. Außerdem wollen wir nicht mit der Keule des Strafrechts diese Ämter versehen, denn es ist sowieso schwer genug, Menschen zu gewinnen, die sich diese ehrenamtliche Tätigkeit antun. So muss man es, glaube ich, auch sagen. Und deswegen meinen wir hier, können wir auf diese Regelung verzichten. Alles in allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, beschließen wir heute eine wichtige Verschärfung im Strafgesetzbuch. Nochmals, es muss hier der Grundsatz gelten, dass wir Abgeordnete nicht für den eigenen Geldbeutel, nicht für die Interessen von bestimmten Interessensgruppen, sondern dass wir fürs Allgemeinwohl arbeiten. Stimmen wir diesem guten Gesetz heute hier zu. Vielen Dank.
Von meiner Seite einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Schön, dass Sie da sind und der Debatte folgen. Und die wird jetzt fortgeführt mit dem nächsten Redner. Für die AfD-Fraktion ist das Stefan Brandner.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir reden über die Strafbarkeit der unzulässigen Interessenausübung. Gemeint ist damit die Erweiterung der Strafbarkeit für Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgern, salopp formuliert, Mandatsträger in Bund, Ländern, Europäischer Union und parlamentarischen Versammlungen. Warum das Ganze? Weil uns trickreiche Tricksereien von CDU und CSU-Mandatsträgern in den Tiefen der Corona-Krise, die schamlos die Krise in Deutschland ausgenutzt haben, auf diese Regelungslücke aufmerksam gemacht haben. Vor diesem Hintergrund, dass Sie als Betroffene hier reden, wundert mich nicht, Herr Heveling, dass Sie gleich nicht zustimmen. Da wird wahrscheinlich ein Geschäftsmodell von Ihnen und von Ihren Kollegen zerstört. Das muss aber sein heute. Also diese Verschärfung des Strafgesetzbuches muss sein. Sie kommt viel zu spät. Sie hätte viel eher kommen müssen. Dann wären solche kriminellen Sachen wie bei Ihnen mit Nüsslein, Sauter, Tandler-Clan, Strauß-Familie hing da, glaube ich, drin. Herr Hauptmann aus Thüringen, das waren kriminelle Mafia-Strukturen, die sich da in der CDU-CSU-Fraktion aufgetan haben. Wenn das Gesetz eher gekommen wäre, wäre das alles nicht passiert. Und Sie alle wissen ja auch, warum Sie das Gesetz nicht eher gemacht haben, weil Sie weiter vor sich hin wursteln wollten. Jetzt wurden Sie dabei ertappt, haben so ein Gesetz gemacht. Wir finden das ganz gut, deshalb stimmen wir natürlich auch zu. Wir werden ja nicht ertappt. Bei uns wird immer irgendwas behauptet, aber nie bewiesen. Bei Ihnen ist es bewiesen und Ihre Leute sind verurteilt. Das macht den Unterschied bei Ihnen aus. Wir wollten den Gesetzentwurf noch besser machen, dadurch, dass wir auch kommunale Mandatsträger einbeziehen. Sie haben es gerade auch bedauert. Da verstehe ich deshalb nicht, warum Sie im Ausschuss dagegen gestimmt haben. Heute reden Sie dafür. Auch eine komische Sache. Und der dritte Punkt, über den wir hier heute noch kurz am Rande sprechen, ist die Schlamperei beim Gesetzgebungsverfahren, weshalb wir noch so einen Änderungsantrag hinterhergeschoben haben von Ihnen. Also ein Gesetzentwurf, dem können wir zustimmen, aber der löst das Problem nicht. Es ist ja nicht immer so einfach wie bei SPD-Bürgermeistern und Oberbürgermeistern wie in Regensburg oder Oppenheim, die wegen Untreue, Bestechlichkeit angeklagt, teilweise verurteilt wurden. Oberbürgermeister der CSU in Ingolstadt beispielsweise hat ähnliche Probleme. Eine ehemalige Gesundheitssenatorin in Berlin steht unter dem Verdacht der Vorteilsannahme. Aserbaidschan-Connection wurde erwähnt, da haben CDU, CSU-Abgeordnete Bargeld eingesteckt und sich dann für Aserbaidschan stark gemacht. Das war alles schon strafbar. Das wurde auch Gott sei Dank geahndet. Und wenn ich mir die ganzen Sachen auf kommunaler Ebene anschaue, Herr Fechner, wundert mich auch nicht, warum Sie das nicht auf kommunale Mandatsträger ausdehnen wollen. Ja. Das wollen Sie nicht regeln. Sie wissen genau, warum. Aber Korruption in Deutschland, meine Damen und Herren, kommt anders daher. Die Zeit der Koffer mit Schwarzgeld ist vorbei. Die Korruption in Deutschland kommt auf Samtpfoten daher. Und ich sage Ihnen auch wie. Schauen Sie sich mal BioNTech an. Was war mit dem Kurs? Wer hatte Aktien, bevor der Impfstoff eingeführt wurde? 300 Millionen Euro Steuergelder an BioNTech, Milliarden Gewinne bei BioNTech. Nichts wurde zurückgezahlt. Philipp Amthor, der smarte CDUler, war dabei, Lobbyarbeit für Augustus Intelligence zu machen. Wir haben direkte Korruption, die sich nachweisen lässt. Wir haben dubiose Porsche-Mails der FDP. Wir haben dubiose Grußworte des FDP-Finanzministers Lindner. Wir haben den Greichen-Clan im Wirtschaftsministerium. Eine Hand wäscht die andere. Sie kennen noch den Witz, die Mitarbeiterfeier im Wirtschaftsministerium ist eigentlich eine Familienfeier. Da kommt schon einer aus der Familie. Herzlich willkommen. Jennifer Morgan, Blitzeinbürgerung, plötzlich Staatssekretärin, vorher Greenpeace-Chefin. Herr Scheuer hat plötzlich einen neuen Job ausgerechnet in der Automobilindustrie und so weiter und so fort. Überall eine Hand wäscht die andere. Ich mache die Politik für dich und du stellst mich hinterher ein. Besonders tolles Beispiel ist übrigens Otto Wiesheu. Ich weiß nicht, wer Otto Wiesheu noch kannte. Der war mal CSU-Generalsekretär, wurde wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge bei unter 2 Promille wurde er verurteilt. Danach wurde er Verkehrsminister in Bayern und danach ging es in den Vorstand der Deutschen Bahn. Das ist die Korruption, die bei Ihnen eine Rolle spielt, die politische Korruption. Und die Staatskonzerne, bei denen Sie dann Ihre Leute unterbringen, die sponsern dann Ihre Bundesparteitage. Da muss rangegangen werden an die richtige Korruption, an die politische Korruption.
Ihre Redezeit ist vorbei, Herr Brandt.
Dazu ist leider der Gesetzentwurf, den Sie heute vorlegen, nur ein kleiner Schritt, aber immerhin in die richtige Richtung. Vielen Dank.
Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin, Dr. Manuela Rottmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Brandner, wenn Sie bis zu Otto Wiesheu zurückgehen müssen, also die Quote, die haben Sie in den wenigen Jahren, in denen es die AfD gibt, längst eingeholt. Herzlichen Glückwunsch, wer im Schlamm, na, man muss nur mal zählen können. Ich kann es aber auch der Union nicht ersparen, ihren besonderen Verdienst hier noch mal zu würdigen. Die Union hat viele Verdienste um die Geschichte der Bundesrepublik, aber auch den Verdienst, dass sie überdurchschnittlich oft Anlass zu Verschärfungen von Parteienfinanzierungsregeln, Spendenregeln oder Regelungen im Abgeordnetengesetz gegeben hat.
Und erlauben Sie, Frau Dr. Rottmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Brandner?
Nein, nein. Und ich, nee, das ist nicht feige, es ist einfach effizient. Ich will noch mal den Sachverhalt in Erinnerung rufen, der in dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 5. Juli sehr sachlich und trotzdem erschütternd dargestellt worden ist, was Georg Nüßlein und Alfred Sauter eigentlich gemacht haben, während der Rest des Landes gegen die Pandemie gekämpft hat. Man kann sagen, jede Drückerkolonne hätte sich von der Penetranz der beiden etwas abschauen können, mit welcher Penetranz sie auf Behörden, auf Regierungsmitglieder zugegangen sind, um Deals einzufädeln, von denen sie persönlich profitiert haben. Und ich will aus diesem Beschluss mal einen einzigen Satz zitieren, der mich schaudern lässt. Später wies er, gemeint ist Georg Nüßlein, wiederholt den Bundesminister, gemeint ist Jens Spahn, persönlich darauf hin, die Rechnungen der Firma L zu begleichen, anderenfalls eine ungünstige Presseberichterstattung drohe. Das ist damals passiert. Da wird ein Bundesminister angesprochen wie von einem Außendienst eines Inkasso-Unternehmens und niemand wundert sich. Ich finde das etwas seltsam. Ich erinnere mich auch an den Tag, an dem das öffentlich wurde. Es war eine Sitzungswoche vor ziemlich genau 3 Jahren. Und ich erinnere mich daran, dass Kolleginnen der CSU blass waren und erschüttert waren über dieses Verhalten. Und denen kaufe ich das auch ab. Aber in München und in Berlin wurde an dem Tag dann die große Windmaschine angeworfen. Ein 10-Punkte-Plan, den gibt es immer, wenn die CSU nicht weiter weiß. Es gab Ehrenerklärungen, die 2 Tage später nichts mehr wert waren. Und Markus Söder forderte tatsächlich eine neue CSU, neue Regeln und einen neuen Geist. Und er hat einen Punkt gemacht, weil er gemerkt hat, es sind nicht nur Einzelfälle, es steckt auch ein bestimmter Geist dahinter. Die Strafgerichte allerdings mussten Sauter und Nüßlein laufen lassen. Auch Hauptmann, auch Löbel, auch viele andere Namen wurden nicht verfolgt. Sie konnten ihre Provisionen in 6- und 7-stelliger Höhe behalten. Und das liegt daran, dass 108e Strafgesetzbuch zwar durchaus einen Anwendungsbereich hat, er wird zum Beispiel zur Anwendung kommen in den angekündigten Klagen gegen den langjährigen Bundestagsabgeordneten, immer noch CSU aus meinem Wahlkreis, Eduard Lindner, weil es da um Abstimmungsverhalten im Europarat geht. Aber im Falle der Maskendeals greift 108e eben nicht. Und Alexander Hoffmann zum Beispiel, mein Kollege aus dem Rechtsausschuss, wusste das. Wir haben am 25. März 2021 hier darüber diskutiert. Da war das alles ganz frisch und es war ganz, ich werde Ihnen gleich zur Verallgemeinerung was sagen, es war ganz frisch und es war ein Wahljahr. Und da hat Alexander Hoffmann hier im Plenum gesagt, es wird auch so sein, dass wir uns mit dem Tatbestand beschäftigen müssen. Denn der ist in der Tat zu eng gefasst. Und Monate später, als Gras drüber gewachsen war, wollten Sie davon nichts mehr wissen. Sie haben die entsprechenden Änderungsanträge von FDP, Linken und uns abgelehnt. Und Spätestens seit dem Beschluss des Bundesgerichtshofs wusste man, dass 108e für solche Dinge nicht reicht. Warum ist das ein Problem? Sie haben das Abgeordnetengesetz geändert. Ja, das ist richtig. Aber Verstöße gegen das Abgeordnetengesetz verfolgt keine Staatsanwaltschaft. Das ist das Problem. Das heißt, bei reinen Verstößen gegen das Abgeordnetengesetz können Sie immer hoffen, dass die alte Regel gilt. Wir machen schon solche Businesses. Es darf halt nicht rauskommen. Und das müssen wir beenden. Wer heute gegen dieses Gesetz stimmt oder sich enthält, der will nicht, dass die Staatsanwaltschaft auf ein solches Gebaren draufschaut. Die Regierungskoalition schließt heute diese Strafbarkeitslücke. Wir machen gegenüber der Öffentlichkeit, und das ist unsere Pflicht nach diesen Skandalen, unmissverständlich klar, dass wir ein Parlaments, was wir unter einem Parlamentsmandat verstehen. Abgeordnete müssen natürlich offen sein für Interessengruppen, auch für die Sorgen ihrer Unternehmen. Natürlich. Aber sie sind keine käuflichen Geschäftsanbahner. Damit muss Schluss sein. Auch nach dem Urteil des BGH hat Thorsten Frey im Februar hier noch gesagt, er sieht überhaupt keinen Handlungsbedarf. Keinen Handlungsbedarf. Heute wollen Sie sich enthalten. Heute wäre die letzte Gelegenheit zu beweisen, dass Sie es ernst meinen mit der Lehre, dass Sie sich befreien können von der Ambigo-Leitkultur der Union, die sich bisher noch in jedem Jahrzehnt durchgesetzt hat. Und heute geht es nicht, es geht hier nicht um Kollektivschuld. Es geht um Ihr Abstimmungsverhalten hier, um Ihr Abstimmungsverhalten hier. Und da sind Sie leider alle dabei. Und keiner von Ihnen zieht die Konsequenz aus diesen Skandalen. Und vielleicht wäre heute auch die Gelegenheit, Ihren jungen Abgeordneten, die Namen Zwick und Flick und Streibel vielleicht gar nicht mehr kennen, zu sagen, was geht als Abgeordneter und was geht nicht, und dass auch Aktienoptionen nicht gehen. Stimmen Sie
diesem
Gesetzentwurf zu, dann kaufe ich Ihnen das ab mit dem Schlussstrich. Lassen Sie es bleiben, dann bleiben auch Zweifel.
Für die CDU-CSU hat nun das Wort Dr. Volker Ulrich.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Freiheitliche demokratische Gesellschaften geraten derzeit überall in Europa unter Druck. Und die Ursachen dafür sind vielfältig. Und ja, gewiss, ein Vertrauensverlust in die Politik ist auch feststellbar. Wenn gewählte Mandatsträger sich nicht an die Regeln von Anstand und Moral halten und wenn Politik durch Korruption vergiftet wird. Deswegen haben wir die Pflicht, dass wir Korruption im politischen Bereich als das benennen, was es ist, aber indem wir auch politisches Fehlverhalten nicht nur benennen, sondern auch konsequent zu einer strafrechtlichen Aufarbeitung kommen. Das ist eine Frage von Anstand und von Respekt gegenüber dem Souverän und unsere Aufgabe als Parlamentarier, dem auch nachzukommen. Und ja, wir sind dem bereits nachgekommen. Und zwar durch dem Paragraphen 44a des Abgeordnetengesetzes, den dieses Hohe Haus verabschiedet hat und der die Verhaltensregel für die Mitglieder des Deutschen Bundestags extrem verschärft hat. Und diese Verschärfung mit all den Transparenzpflichten war sehr richtig. Sie reicht aber nicht aus. Es gibt in der Tat noch Strafbarkeitslücken. Und die Strafbarkeitslücken bestehen darin, dass nach dem Paragraphen 108e eine Strafbarkeit nur bei direkter Mandatsbetätigung vorliegt, wenn aber Gelegenheiten, die sich aus dem Mandat genutzt werden, um für sich Vorteile zu schaffen, in einer Art und Weise vorgenommen werden, dass es nicht direkt mit der Mandatstätigkeit übereinstimmt, also nicht mit Abstimmungen und mit Wortbeiträgen im Ausschuss, dann war es nicht strafbar. Das hat der BGH gesagt. Und das, finde ich, zeigt eine Strafbarkeitslücke auf, und die muss der Gesetzgeber schließen. Und der vorliegende Entwurf der Ampelkoalition zur unzulässigen Interessenwahrnehmung geht in die richtige Richtung. Und er hat unsere Unterstützung. Der Punkt ist aber, Sie haben Anregungen aus der Sachverständigenanhörung, die wirklich überzeugend waren, nicht in einer Weise umgesetzt, dass es zu einer guten Norm kommt. Die Norm liest sich nämlich ziemlich schräg. Es beginnt mit einem Wer, und die Frage der Anwendbarkeit der Norm kommt erst später. Aber es gibt in dieser Norm auch Unklarheiten, nämlich die Frage, warum denn eigentlich nur Vermögensvorteil? Ich finde, Sie hätten die Norm weiterfassen müssen, nämlich statt Vermögensvorteil jeder Vorteil. Im § 108e Strafgesetzbuch wird jeder Vorteil unter Strafe gestellt. Warum bei § 108f nur jeder Vermögensvorteil? Da ist die Norm viel zu kurz. Der zweite Punkt ist, Sie sprechen von Beiwahrnehmung des Mandats. Das bringt aber klare Auslegungsprobleme. Viel besser wäre es gewesen, wenn Sie sich klar auf den 44a beziehen und Regelbeispiele einführen. Das haben die Sachverständigen verlangt. Und ich finde, darauf hinzuweisen, ist nicht unlauter. Und da muss ich Ihnen sagen, Frau Kollegin Rottmann, Sie haben davon gesprochen, über die CSU. Es steckt ein gewisser Geist dahinter. Ich finde, das ist unlauter, und das möchte ich hier in aller Form zurückweisen.
Deswegen. Liebe Kollege Ulrich, erlaubt Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rottmann? Ja.
Herr Ulrich, in der letzten Wahlperiode war es so, dass Sie dann unter dem Druck dieses Skandals die Änderungen im Abgeordnetengesetz vorgelegt haben. Wir haben die unterstützt. Wir haben die unterstützt, obwohl sie uns nicht weit genug gingen. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt, in dem wir genau das dann strafbar machen wollten, was wir heute strafbar machen. Warum sind Sie denn den Weg nicht gegangen und warum enthalten Sie sich heute?
Nun, die Frage der Bewertung Ihres konkreten Gesetzesvorschlags und damit die Frage, wie ich eine Strafrechtsnorm ausgestalte, ist eine, die man auch vor dem Hintergrund einer Sachverständigenanhörung lesen muss. Und die Sachverständigen haben uns praktisch einhellig gesagt, bitte formt diese Norm noch etwas um, macht sie praxistauglicher, macht sie etwas lesbarer, beschreibt doch, was verstanden wird unter der Frage während der Wahrnehmung des Mandats. Warum nur Vermögensvorteile und nicht sonstige Vorteile? Wir sagen, der Geist dieser Norm ist richtig. Aber die Formulierung ist in Einzelheiten zu schwach und bleibt hinter dem zurück, was wir uns eigentlich vorgestellt hätten. Und deswegen darf man uns nicht vorwerfen, dass, wenn wir diese einzelnen Fragen stellen, dass wir irgendwie in einer Art und Weise, auch wie Sie es zumindest insinuiert haben, Korruption nur irgendwie billigen würden. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen politische Korruption bekämpfen, und zwar im Abgeordnetenrecht als auch im Strafrecht. Und deswegen sind wir die politische Kraft, die sich auch klar und deutlich hinter dieses Anliegen stellt. Herzlichen Dank.
Und für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin und auch die letzte Rednerin der Debatte Sonja Eichwede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Unsere Demokratie lebt durch das Vertrauen der Bevölkerung in uns als Mandatsträger. Unsere Aufgabe ist es, unser Mandat mit Würde auszuüben und dass wir dem in uns gesetzten Vertrauen der Bevölkerung auch gerecht werden. Unsere Aufgabe ist es, Vertreter der ganzen Bevölkerung zu sein. Dabei sind wir gerade an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und unserem Gewissen verpflichtet, so sagt es unser Grundgesetz. Abgeordnete, die ihre Einflussmöglichkeiten und ihre Kontakte, ihre Informationen in den Dienst Dritter stellen und sich dafür bezahlen lassen, sind eine Gefahr für unsere Demokratie, denn sie brechen gerade dieses in Abgeordnete gesetzte Vertrauen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Sie unterwerfen sich Aufträgen und Weisungen im Interesse Einzelner und handeln gerade eben nicht als Vertreter der Bevölkerung. Genau deshalb ist es folgerichtig und wichtig, dass wir die unzulässige Interessenwahrnehmung unter Strafe stellen und Mandatsträger, die sich darauf einlassen, beschädigen eben unsere Demokratie. Hier muss der Rechtsstaat handeln, hier muss der Rechtsstaat auch mit dem scharfen Schwert des Strafrechts handeln. Schaut man dieser Tage in die Presse, könnte auch dieses Gesetzgebungsverfahren und die Debatte, die wir heute führen, nicht aktueller sein. Wir hatten vorhin eine Aktuelle Stunde dazu. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, unterhält undurchsichtige Beziehungen zu China. Ermittlungen laufen. Sein Mitarbeiter wurde wegen Spionageverdacht festgenommen. Wegen des Verdachts auf russische Geldzahlungen hat die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den AfD-Abgeordneten Büstrand Vorermittlungen wegen möglicher Bestechlichkeit von Mandatsträgern aufgenommen. Und das sind nur die neuesten Beispiele für die strategische Korruptionsversuche von fremden Mächten. Und Herr Brandner, wenn Sie sagen, naja, wir wurden nur noch nicht erwischt als AfD, ist das doch quasi ein Schuldangeständnis, dass etwas dahinter steckt. Aber auch die Aserbaidschan-Affäre in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, in die auch ehemalige Mitglieder des Bundestages aus der CDU-CSU-Fraktion verwickelt waren, der Katar-Korruptionsskandal im EU-Parlament. Auch diese Fälle zeigen, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass Korruption ein strategisches Mittel ist, um langfristig unsere Demokratie zu unterwandern und damit auch gegen den Willen der gesamten Bevölkerung zu handeln. Das ist untragbar. Das lassen wir nicht zu. Und genau dieses heutige Gesetzgebungsvorhaben ist unsere Antwort darauf. Wir stärken und wir schützen unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es kann auch nicht sein, dass, wie hier in der Debatte schon häufig erwähnt, es wie bei den Maskendeals in der vergangenen Wahlperiode geschehen, ein Abgeordneter für die Vermittlung von Geschäften zwischen der Bundesregierung, die wir wählen, und einem Unternehmen Geld kassiert. Kein Abgeordneter darf sein Mandat nutzen, um in die eigene Tasche zu wirtschaften, während er doch eigentlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vertreten soll. Aber genau das ist geschehen. Genau das ist durch Unionspolitiker in der letzten Legislaturperiode auch in diesem Hause geschehen. Hier wurden Millionen Provisionen kassiert. Das ist strafwürdig, und sie mussten freigesprochen werden, weil kein Straftatbestand damals existierte. Den schaffen wir mit dem heutigen Beschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was machen wir nun im Einzelnen? Durch die Gesetzesänderung nehmen wir Abstand von einem engen Mandatsbegriff. Die neue Strafnorm erfasst alle Tätigkeiten während des Mandats. Sie gilt damit für Nebentätigkeiten, aber eben ist nicht auf diese beschränkt. Straflücken werden dadurch vermieden, dass entweder der schon existierende § 108e oder der neue § 108f greifen wird. Das haben wir gerade als Ergebnis auch der Sachverständigenanhörung in unserem Änderungsantrag noch einmal deutlich gemacht. Wir sind nämlich gerade auch auf Hinweise der Sachverständigen selbstverständlich im parlamentarischen Verfahren eingegangen, und auch die Rückkopplung ans Abgeordnetengesetz ist wichtig, denn Tätigkeiten, die erlaubt sind, müssen natürlich auch weiter erlaubt sein, um das freie Mandat zu gewähren. Außerdem müssen wir hier aber nicht stehen bleiben. Für eine effektive Aufklärung von Korruptionsfällen brauchen wir auch die Möglichkeit, gegen Verschleierungen besser vorzugehen. Hier brauchen wir bessere Ermittlungsmöglichkeiten und Einziehungsmöglichkeiten. Alles in allem ist die Reform ein wichtigerer Schritt für die Bekämpfung von politischer Korruption und eine Stärkung unserer Demokratie. Ich werbe um Zustimmung. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches. Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung. Der Rechtsausschuss empfiehlt hier in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 111/77, entschuldigen Sie bitte, den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen auf der Drucksache 103/76 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktion und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? CDU-CSU-Fraktion und einige aus der Gruppe Die Linke. Und wir kommen zur, der Gesetzentwurf ist damit auch in zweiter Beratung angenommen. Und wir kommen zur dritten Beratung und zur Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die Regierungskoalition und die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und ein Kollege der Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Beratung angenommen. Und wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 18.